Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Den Predigtext haben wir gerade von Gunnar gelesen gehört. Ich möchte noch zu Beginn mit und für uns beten. Vater, mir ist so gekommen, was für eine Verantwortung das ist, dein Wort zu sagen. Und es sind immer bloß dürre Worte, weil deine Wahrheit noch längst viel größer ist. Bitten wir dich um deinen Geist, dass er uns dein Wort in Wahrheit aufschließt. Amen. Ja, Sie haben gemerkt, liebe Gemeinde, ich weiche einmal vom vorgesehenen Predigttext ab, der auch auf dem Infoblatt steht. Ist sonst nicht so meine Art, aber in den letzten Monaten beschäftigt viele von uns die Frage der Einheit. Als Christen insgesamt und in unserer Gemeinde insbesondere. Übrigens in sehr unterschiedlicher Weise. Bei vielen ist da die Frage des Umgangs miteinander zentral. Andere aber fragen, ja, stehen wir denn noch auf einem gemeinsamen Fundament? Und im Kreuzfeuer steht da der Satz aus einer Predigt: In der Praxis taugt die Heilige Schrift nicht wirklich, um die Einheit unter den Christen herzustellen. Ich will heute die Frage nach dem Fundament aufgreifen und dabei direkt anknüpfen an die Predigten vom letzten Sonntag. Wer da war, wird sich erinnern, da sagt Paulus in 1. Korinther nachdrücklich, 1. Korinther 3, Jesus ist das Fundament, einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Ich habe auch beide Predigten gehört und gedacht, jawohl, richtig, da sind wir uns doch so einig. Aber was heißt das jetzt konkret? Ist nicht Jesus auch hier und da zu einer Symbolfigur geworden, so zu einer Chiffre, unter der jeder was anderes versteht? So zum Beispiel wie in der Parabel, mit dem der Hinduismus Gott beschreibt. Sechs Blinde sollen einen Elefanten durch Betasten erkennen. Wahrscheinlich kennen Sie dieses Bild schon. Und der eine sagt nach Betasten, das ist eine Schlange. Der andere, es ist ein riesiger Lappen. Der dritte meint, er wäre ein Baum, während der nächste behauptet, das sei ein riesiger Lederteppich. Einer sagt, oh, das ist doch ein Speer. Und nein, ruft der da hinten, es ist ein Seil. Tja, ich denke, die Sache ist klar. Es ist nichts von all den sechs Interpretationen, es ist ein Elefant. Und um in dieser Parabel zu bleiben, wir müssen einfach weitersehen, um von unserer einseitigen Wahrnehmung mehr und mehr zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Ich denke, da sind wir alle unterwegs und da können wir uns auch sicher gegenseitig helfen. Vollständig wird es uns nie gelingen. Deswegen ist wichtig, dass wir Demut haben und nicht jeder auf seiner Sicht beharrt, in dem Sinne von, ja, das ist ein Seil oder das ist ein Speer und du hast recht, du hast nicht recht und was bist du für ein Dovi? Also wir müssen einfach erkennen, dass wir begrenzt sind in unserer Erkenntnis. Auch da, denke ich, sind wir uns einig, denn letztlich haben alle recht, nur halt zum Teil. Frage, wie erkennen wir nun Jesus, unser Fundament, genauer? Nun, wenn wir uns eingestehen, dass wir nicht schon alles wissen, dann ja, hören wir auf wen oder was? Ich würde meinen auf die Schrift, die uns von ihm berichtet, also die Bibel Alten und Neuen Testaments. Auch darüber kann man diskutieren, aber jetzt ist interessant, wie Jesus selber mit der Schrift umgeht. Und das können wir anhand von Matthäus 19, von dieser Begebenheit dort ziemlich genau sehen. Dass es hier um Ehe und Ehescheidung geht, ist heute für mich mal nicht zentral, sondern mehr der Umgang mit der Schrift. Denn Pharisäer wie Jesus zitieren die Schrift. Daher das Erste, man kann die Bibel als Gesetzbuch verstehen. Da kommen die Pharisäer und fragen Jesus, ist es erlaubt, dass sich ein Mann von seiner Frau scheide? Ich meine, heute ist das antiquiert. Statistisch scheiden sich mehr Frauen von Männern als umgekehrt. Also müsste die Frage gestellt sein, ist Scheidung erlaubt? Im Hinterkopf haben die Pharisäer natürlich 5. Mose 24, wo der die Scheidung erlaubt haben soll. Das sagen sie ja auch später. Mose hat doch geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden. Das entscheidende Wort, liebe Gemeinde, ist an der Stelle das Wort erlaubt. Ja? Ist es erlaubt, dass sich ein Mann von seiner Frau scheide? Aber genau hingeschaut hat Mose das gar nicht erlaubt, sondern wenn eine Ehe leider zur Hölle geworden ist, vor allem für die Frau, dann soll sie ordentlich beendet werden, damit der Schrecken ein Ende hat. Damit die Frau mit dem Scheidebrief frei ist für eine neue Beziehung und vor dem Gesetz, dem jüdischen Gesetz, nicht in ewiger Abhängigkeit von einem Mann lebt, der sie sowieso nicht mag und auch nicht versorgt. Also, wenn die Katastrophe schon mal eingetreten ist, dann muss geholfen werden. Erkennen wir die Denke der Pharisäer? Was erlaubt uns die Schrift? Also, was darf ich, was darf ich nicht? Wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen? Zumindest auf dem Papier. Ein Witz verdeutlicht die Hintergedanken. Dank an unseren Hauskreis, wo er erzählt wurde. Ein Raucher und ein Nichtraucher streiten, ob man während des Betens rauchen darf. Überlegen Sie mal. Sie wissen es nicht, Sie diskutieren, also fragen Sie Ihren Pfarrer. Der soll das dann klären. Der Nichtraucher fragt, darf man beim Gebet rauchen? Antwort, mein Lieber, das passt doch gar nicht zusammen. Der Raucher fragt aber anders. Wenn ich eine rauche, darf ich da beten? Antwort, natürlich, betet ohne Unterlass und alle Zeit. Also, was ist die Antwort? Man kann mit etwas Schleue und Grips doch alles so hindrehen, dass es irgendwie erlaubt ist. Ob es richtig und vor allem Gottes Willen entspricht, ist freilich eine ganz andere Frage. Aber nach Gottes Willen fragen die Pharisäer erst gar nicht. Was ist erlaubt? Was ist noch erlaubt? Ja, viele sehen in der Bibel ein Gesetzbuch und sie fragen auch andauernd, das darf ich doch noch, oder? Vielleicht geht das, ohne dass ich mit meinem Glauben in Konflikt komme. Prüfen wir uns mal selber. Kennen wir solche Gedanken? Andere lassen das Spiel sowieso ganz hinter sich und springen gleich zu Paulus in Kolosser 3,1. Zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Heißt, Hauptsache wir lieben uns, wir sind tolerant, dann können wir tun, was wir wollen. Dann wird die Toleranz selbst zum Maßstab. Aber die Absichten Gottes werden letztlich genauso nebensächlich. Zum Zweiten, wie versteht eigentlich Jesus die Bibel? Da ist erstmal interessant, was er nicht antwortet. Ich muss gestehen, in der Vorbereitung bin ich erst sehr spät draufgekommen. Jesus antwortet nicht mit dem 6. Gebot. Das sollte eigentlich naheliegen, wenn es um Ehescheidung geht, dass er antwortet, du sollst nicht Ehe brechen. Kein Wort dazu von Jesus. Wieso eigentlich? Ja, Jesus hatte sich zum 6. Gebot in der Bergpredigt schon zuvor sehr eindeutig geäußert. Mit den Worten, schon wenn du eine Frau lüstern anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Damals war allen Männern auf der Stelle schlecht geworden. Aber hier kein Wort dazu. Warum? Weil Jesus eben nicht auf der gesetzlichen Schiene der Pharisäer fahren will, hier im Blick auf die Ehe. Sie wollen ja ganz die Gesetzestreuen sein, aber sie verstehen nicht, was Gott sagen will durch das Wort. Sie lesen die Schrift natürlich, aber sie lesen sie eben nur durch ihre Spezialgesetzesbrille, mit der sie sich die Texte so hindrehen, dass sie sich bei ziemlich jedem beliebigen Anlass leisten können, eine Frau wegzuschicken. Jesus liest die Schrift anders. Er fragt, was wollte Gott eigentlich damit? Was ist sein Wille, seine Absicht? Die mit der Ehe waren andere und sind andere, nämlich nach 1. Mose 2, dass ein Mann und eine Frau eins werden, und zwar lebenslang. Und ich füge hier noch dazu aus 1. Mose 1, was er dann sagt, dass er nämlich, also was da die Schrift sagt, Gott segnete die beiden, damit sie gemeinsam das Ebenbild Gottes seien. Gemeinsam, weil keiner von uns ist persönlich das Ebenbild Gottes. Wir sind es nur in der Gemeinschaft. Also, Jesus setzt uns den Willen Gottes vor. So ist es gedacht, dafür sind wir gemacht. Während die Pharisäer gar nicht nach der Absicht fragen, mit der die Ehe erfunden wurde, scheint ihnen auch nicht so wichtig zu sein. Und diese grundlegende andere Sichtweise Jesu halte ich für zentral, für fundamental, auch für uns. In einer Diskussion in den letzten Monaten wurde gesagt, wieso soll das falsch sein? Jesus hat sich doch dazu nie geäußert. Das stimmt in vielen Themen. Er hat sich nicht geäußert zum Thema Evolutionstheorie, Pornografie, Genderismus, Gentechnik, Atomnutzung und. Warum? Weil er nie gefragt wurde und deswegen wurde er nicht gefragt, weil diese Themen, die existierten nicht, die waren so weit weg wie Amerika, das noch nicht entdeckt war. Wenn man aber natürlich nach dem Ziel und dem Sinn fragt, was ist eigentlich Gottes Absicht, würde ich sagen, dass Jesus mit seiner Antwort durchaus seine Aussage zum Beispiel zum Thema Evolutionstheorie oder auch Pornografie macht, hier von diesen Beispielen. Zur Evolutionstheorie würde er zum Beispiel sagen, mag sein, die 4 Milliarden Jahre, aber Gott hat die Welt gemacht. Zum Thema Pornografie höre ich heraus, jetzt nicht so schlimm, aber der Plan Gottes war es eigentlich nicht. Und im Übrigen die Frage, wieso soll was falsch sein, erinnert mich an die Pharisäer mit ihrer Frage, was ist denn noch erlaubt? Und zuletzt landen wir, dass wir über Kirchenrecht diskutieren, aber nicht über das, was Gottes Absichten sind. Drittens, ganz verkürzt, mögliche Konkretionen. Jetzt wäre das alles reizvoll, Beobachtungen aus Matthäus 19 anzuwenden auf die heutigen Fragen des Zusammenlebens und der Sexualität, auf die einsame Sexualität, in der unzählige in unseren Zeiten des Internets feststecken. Auf die Frage gleichgeschlechtlicher Sexualität, die inzwischen normal ist. Oder was Jesus zur freien Liebe sagen würde, die bei uns als Standard gilt. Oder zur Tatsache, dass auch die Ehen kein Himmel auf Erden sind. Gerade dort, wo Mann und Frau leiblich eins werden sollen. Zuletzt auch die Frage, wie ist das, wenn Freunde oder Freundinnen einen Bund fürs Leben schließen? Diese Themen wären einen eigenen Abend wert, aber heute nicht, das würde alles sprengen. So komme ich zum vierten und bleibe am Text, denn der ist noch gar nicht zu Ende, wie wir gelesen haben und gehört haben, die Verse 10 bis 12. Da empfiehlt uns Jesus doch tatsächlich etwas, was auch über die Schöpfungsordnung von 1. Mose 1 und 2 hinausgeht, nämlich den Eheverzicht. Richtig, man kann die Ehe auch dogmatisieren, in dem Sinne, also wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du kein richtiger Christ oder ein ganzer Mensch. Falsch. Denn gefragt nach Gottes Willen ist die Ehe gar nicht das Nonplusultra, sondern, wieder ganz anders gesehen, ein Leben, das sich ganz Gott und Gottes kommender Welt widmet. Also ein Leben im Zölibat. Und Zölibat heißt übersetzt mit dem Himmel verheiratet. Sie werden es nicht glauben, liebe Gemeinde, das Zölibat gilt uns allen. Eheleuten und Ledigen gleichermaßen. Meine Frau und ich als Beispiel, wir erfahren uns nach 35 Jahren immer mehr als eine Dienstgemeinschaft, aber auch zunehmend als Bruder und Schwester im Glauben. Sozusagen als kleine Kommunität. Und nicht zufällig hat Jörg Zink einmal geschrieben, dass der höchste Ausdruck von Liebe ist, den anderen zu segnen. Das ist eine liebevolle, aber vor allen Dingen eine sehr geistliche Sache. Und ich kann es aus der Praxis sagen, empfehlenswert. Eheverzicht wertet nach Jesus die Ehe nicht ab, sondern setzt einfach die Priorität auf die kommende Welt. Freilich nicht so wie Paulus, als der geschrieben hat, 1. Korinther 7, die Zeit ist kurz, deshalb sollen die, die Frauen haben, leben, als hätten sie keine. Also das kann man als Verheiratete natürlich nicht bringen. Aber indem ich nach Gottes Willen frage, bekomme ich natürlich auch Weisung für die Ehe selber. Segnen, dienen, lieben. Unsere Frage war, wie geht Jesus mit der Schrift um? Könnte sein Schriftverständnis nicht der Schlüssel zur Einheit unter uns sein? Ich fasse zusammen. Jesus fragt nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist, nach dem Willen Gottes, der hinter der Schrift steht. Und deshalb hat es wohl Sinn, um den Heiligen Geist zu bitten, wenn wir die Bibel lesen und uns darüber austauschen, damit er uns vor hinterlistigen Gedanken bewahrt, wie wir sie heute bei den Pharisäern beobachtet haben. Und da ist ein hörendes Herz gefragt und Demut, aber genau dazu ermahnt die Schrift ja an vielen Stellen auch. Wenn wir das tun, dann könnte ich einen Satz umformulieren, nämlich unter der Leitung des Heiligen Geistes taugt die Heilige Schrift wirklich, um die Einheit unter Christen herzustellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken und Denkereien, bewahre uns in Jesus Christus.